Ja, meine Damen, meine Herren, Sie haben sich sicher Ihre Gedanken gemacht über dieses Thema. Es ist ja so ein bisschen ein Kalauer. Warum glauben, wenn Wissenschaft doch Wissen schafft? Aber ich denke, Sie verstehen, was damit gemeint ist. Ich war selber damit konfrontiert. Ein Kollege hat vor längerer Zeit einen Vortrag gehalten, wo eben unter diesem Motto nun die Aussage gemacht wurde, ja, die Wissenschaft schreitet immer weiter fort. Immer weitere Bereiche der Erkenntnis werden durch Wissenschaft abgedeckt und für den Glauben bleibt dann eigentlich dann irgendwann nichts mehr übrig. Alles geht über in Wissen. Nun, vielleicht fühlt sich der ein oder andere angesprochen davon. Ich möchte im Folgenden zunächst mal so ein bisschen verschiedene Meinungen und Stimmungen zu diesem Thema Ihnen vor Augen stellen und ich denke, Sie finden sich da selber wieder oder kennen entsprechende Argumente nun aus verschiedenen Diskussionen, die Sie sicher darüber auch schon geführt haben. Da können Sie also an solchen Meinungen zum Beispiel in einer Zeitschrift, das war die Schweizer Zeitschrift Facts, lesen, die Theologen haben Gott nicht gefunden. Jetzt suchen die Physiker den Schöpfer. Sie sind ihm auf der Spur. Nun, also ich halte, obwohl ich selber Physiker bin, das für außerordentlich arrogant, das so zu formulieren und das kann man sicher nicht so sagen. Aber so Journalisten haben ja manchmal ein Gefühl so für Stimmungen und hier drückt sich die Stimmung aus, ja gut, an dieser Frage nach Gott, da müssen wir mal die exakten Wissenschaften ranlassen. Die werden es dann schon richten. Nun, wie gesagt, ich halte das für arrogant und auch nicht für den richtigen Weg. Gängige Meinungen, die man häufig hören und finden kann, sind von folgender Art. Die Erkenntnisse der Naturwissenschaften, und ich möchte gleich dazu sagen, wenn ich von Wissenschaft rede, möchte ich das spezialisieren auf Naturwissenschaft, weil ich selber Naturwissenschaftler bin und da von meinem Gebiet aus argumentieren möchte. Also die Erkenntnisse der Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie, die widersprechen doch den christlichen, den biblischen Aussagen, die sind doch zeitbedingt. Da erinnert man gerne an das Weltbild der Bibel, das sei doch angeblich dreistöckig. Man erinnert etwas hämisch an den Prozess Galilei. Oder man sagt, Wunder, die sind doch unmöglich, das wären ja Durchbrechungen von Naturgesetzen. Oder die Schöpfung, das wissen wir doch heute besser unter den Stichworten der Selbstorganisation und des Urknalls und der Evolution, können wir das doch alles wissenschaftlich beschreiben, da ist doch offensichtlich kein Schöpfer mehr notwendig. Und auch die Rede von einem persönlichen Gott kann man doch gut ersetzen durch die Naturgesetze. Nun, ein bisschen Zufall muss man noch zulassen, seit die Quantenmechaniker uns das beigebracht haben. Aber das ist so eine Stimmung, die man häufig finden kann. Nun, ich finde unter den Kollegen gelegentlich eher noch eine etwas radikalere Meinung, die man so zusammenfassen könnte, die Naturwissenschaften brauchen doch Gott gar nicht. In den Formeln, in den Experimenten, da kommt Gott gar nirgendwo vor. Man kann ganz offensichtlich, und zwar mit Erfolg, Biologie und Physik und Chemie treiben, als ob es Gott nicht gäbe. Das heißt, nichtchristliche Wissenschaftler sind offensichtlich genauso erfolgreich in ihrer Arbeit wie christliche Wissenschaftler. Das nennt man den sogenannten methodischen Atheismus. Das heißt also, in der Methodik, in der Vorgehensweise kommt Gott nicht vor und das scheint gut zu funktionieren. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Für viele, und das ist nun, denke ich, das Problem, das mit unserem Thema zusammenhängt, für viele folgt nun allerdings aus dem methodischen Atheismus auch ein dogmatischer Atheismus. Und das ist aber nicht dasselbe. Also aus der Beobachtung, Gott kommt nicht vor in meinen Gleichungen, in meinen Experimenten, scheint für viele sich der Schluss zu ergeben, also gibt's den Gott gar nicht. Da müssen wir also noch mal drüber nachdenken und nochmal nachhaken nachher. Ja, manche vertreten nun ganz ausdrücklich einen Materialismus und betonen das ganz nachdrücklich. Ich zitiere ihn etwa den sehr berühmten Biologen Richard Lewontin, er hat im Grunde die Molekularbiologie und insbesondere die Molekularevolution begründet. Und er schreibt an einer Stelle, wir sind durch unser a priorisches Festhalten an materiellen Ursachen dazu gezwungen, einen Forschungsapparat und Begriffe zu schaffen, die materielle Erklärungen produzieren. Zudem ist dieser Materialismus absolut, behauptet er, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Da ist also offensichtlich schon eine Vorentscheidung getroffen. Wir wollen Naturwissenschaft machen, aber bitteschön ohne Gott. Das ist eine Vorentscheidung. In ähnlicher Weise können Sie Aussagen von der Giordano Bruno Stiftung hören. Die wurde erst vor kurzem gegründet. Da treffen sich also verschiedene Leute, die nun ausdrücklich dem Gottesglauben ferne stehen Und ein Slogan, den man da hören kann oder lesen kann, ist: Glaubst du noch oder denkst du schon? Da wird also Glaube und Denken sozusagen auf die Spitze getrieben in der behaupteten Gegensätzlichkeit. So quasi, entweder bist du noch ein Hinterwäldler und glaubst noch, oder bist du fortschrittlich und denkst endlich wissenschaftlich. Ja, so wird es hier formuliert. Ich möchte Ihnen in diesem Vortrag jetzt versuchen, ein bisschen deutlich zu machen, dass der Zusammenhang zwischen Glauben und Denken doch sehr viel vielschichtiger ist. Also um es etwas platt zu sagen, zur Wissenschaft gehört eine ganze Menge Glauben dazu und zum Glauben gehört eine ganze Menge Wissen und Wissenschaft auch dazu. Also die Dinge sind verschränkt und ich denke, ich hoffe, dass ich Sie da ein bisschen sensibilisieren kann, dass Sie das nicht so naiv und so platt ausdrücken, wie es hier formuliert wurde. Nun, als letztes Beispiel, es gibt unter den Wissenschaftlern auch ausdrückliche Christen. Hier etwa ein Kollege von Herrn Lewontin, Francis Collins. Er ist bekannt geworden, weil er Direktor des Human Genome Projekts ist, also wo es um die Entschlüsselung des menschlichen Genoms geht. Und er sagte: I'm a scientist and a believer, and I find no conflict between those worldviews. Also ich bin Naturwissenschaftler und ein Gläubiger und ich finde absolut keinen Konflikt zwischen diesen beiden Weltsichten. Also Sie sehen ein sehr vielfältiges Bild und es sieht so ein bisschen aus, als ob nun Wissenschaft und Glaube gar nicht so direkt zusammenhängt. Wenn da zum Beispiel Zeitgenossen, beides Genetiker, Lewontin und Collins, in weltanschaulichen Fragen offensichtlich ganz unterschiedlicher Meinung sind. Dem müssen wir nachgehen, woher das kommen könnte. Ja, gut, ich werde also im Folgenden jetzt nicht versuchen, auf einige der angesprochenen Schwierigkeiten einzugehen. Das könnte man machen. Man könnte also die Frage der Wunder mal versuchen durchzudiskutieren oder die Frage, wie ist das mit dem christlichen Weltbild, passt das noch in die heutige Zeit oder wie ist das mit Schöpfung und Evolution und alle diese Detailfragen. Das wäre möglich, aber würde auch sehr viel Zeit beanspruchen. Ich möchte etwas anderes mit Ihnen machen heute Abend und zwar, ich möchte Ihnen ein bisschen zeigen, von welchem Typ sind eigentlich naturwissenschaftliche Aussagen? Was kann eigentlich ein Naturwissenschaftler legitim, zu Recht, aufgrund seiner Methodik sagen und was kann er nicht sagen? Und wenn man das im Gespür hat, dann kann man auch die Aussagen von Naturwissenschaftlern daraufhin abklopfen. Ja, sind das wirklich wissenschaftlich fundierte Aussagen, die er da macht oder schreibt? Oder sind das persönliche Meinungsäußerungen? Gut, ich möchte Sie also sozusagen ein bisschen ins Nähkästchen gucken lassen, was die Naturwissenschaftler eigentlich treiben und wie sie das machen. Ich habe das unter dem Begriff des Zugriffs mal formuliert und ich denke, da kann man drei verschiedene Dimensionen unterscheiden. Also dass zum einen bei den Naturwissenschaften eben die empirische Dimension, also die Frage des Experiments, der Erfahrung, der Beobachtung, da bekomme ich Daten. Dann haben wir die zweite Dimension, das ist die analytische oder die mathematische Dimension, die macht so einen Großteil des Studiums aus, da lernt man die Theorien, lernt Mathematik, lernt Aufgaben lösen und so weiter. Das heißt, da lernt man mit den Theorien umgehen. Und dann weniger bekannt die sogenannte thematische Dimension, die hat verschiedene Namen. Ich verwende also diesen Ausdruck von Gerald Holton, der von Themata, Plural von Thema spricht. Vielleicht kennen Sie eher die Begriffe Leitideen oder Leitmotive oder Vorurteile oder Hintergrundüberzeugungen. Das ist interessanterweise eine dritte Dimension, wo die Naturwissenschaften in gewisser Weise ja im Zeitgeist oder wenn Sie wollen in den Geisteswissenschaften mit verankert sind. Da möchte ich Ihnen Beispiele geben dazu. Gut, vielleicht ein ganz kleines Beispiel zur Veranschaulichung, der Begriff der Kraft. Den kennt jeder irgendwoher, auch wenn er keine Naturwissenschaften studiert. Wenn man den nun nach diesen drei Dimensionen befragt, dann könnte man zunächst mal nach der empirischen Definition fragen, nach der empirischen Dimension. Ja, da hat Kraft etwas zu tun mit Beschleunigungen und mit Deformationen. So beobachtet man Kräfte. Können Sie etwa bei einem Boxkampf sehr gut feststellen. Ja, da kriegt man Deformationen und Beschleunigungen zu sehen. Dann die mathematische Dimension, Kraft gleich Masse mal Beschleunigung, das hat man noch im Ohr von der Schule her und viele andere Formeln, wo der Begriff Kraft vorkommt. Und die thematische Dimension, die oft auch eine geschichtliche Dimension ist, deswegen auch Erinnerung an Time, da ist also davon zu reden, dass Kraft von einem ursprünglichen Potenzprinzip herkommt, dass ursprünglich das etwas mit einer lebendigen Kraft zu tun hat. Da sprach man von Anima Motrix. Erst Newton hat dann von einer Vis, also im Lateinisch Kraft, einer bewegenden Kraft gesprochen. Und erst im 19. Jahrhundert hat sich dann der Kraftbegriff gelöst und unterschieden vom Energiebegriff. Ja, das wäre also so eine geschichtliche Analyse, woher dieser Begriff eigentlich kommt und welchen Bedeutungswandel er im Laufe der Jahre und Jahrhunderte durchgemacht hat. Gut, aber das nur als ein ganz kleines Beispiel. Ich gehe mit Ihnen jetzt diese drei Dimensionen durch und versuche das ein bisschen zu veranschaulichen. Zunächst also die empirische Dimension. Die kann man ihrerseits wieder in drei Arten von Erfahrung ganz grob klassifizieren. Da haben wir zunächst unsere Alltagserfahrung. Da brauche ich nicht viel drüber zu sagen. Manche Erfahrungen sehen wir als förderlich an, manche als hinderlich. Wir machen gute Erfahrungen, wir machen schlechte Erfahrungen. Das Typische daran ist, dass viele unserer Erfahrungen sehr stark auf uns selber bezogen sind. Ja, die betreffen mich und ich werte die auch, subjektbezogen. Dann als zweiter Punkt naturwissenschaftliche Erfahrung, die ganz im Gegensatz dazu ausdrücklich sozusagen per Verabredung objektbezogen ist. Da geht es also darum, dass ich etwas möglichst quantifizieren kann, dass ich eine Erfahrung oder eine Beobachtung durch Zahlen charakterisieren kann, dass ich sie reproduzieren kann, dass ich sie anderen mitteilen kann, also dass sie, wie man sagt, intersubjektiv vermittelbar sind. Und das ist ganz offensichtlich eine sehr viel kleinere Menge als nun diese Fülle von subjektbezogenen Erfahrungen. Und schließlich kann man noch davon unterscheiden, ich halte mich da an den Philosophen Löw, dass man von Erfahrung von Sinn spricht. Das sind Erfahrungen besonders intensiver Art und sicher können Sie selber bei sich selber hier Beispiele finden, also etwa Erfahrungen ästhetisch-künstlerischer Art oder Liebeserfahrungen, Geborgenheitserfahrungen, auch religiöse Erfahrungen. Und die sind dadurch ausgezeichnet, dass da im Moment der Erfahrung eben gerade nicht Subjekt und Objekt getrennt werden kann. Da bin ich sozusagen mit hineingenommen in eine Erfahrung. Und erst wenn die Erfahrung selber sozusagen vorbei ist, wenn das Erlebnis vorbei ist, kann ich wieder einen Schritt zurücktreten und in gewisser Weise objektiv drüber reden. Ja, aber in der Erfahrung selber wird diese Subjekt-Objekt-Trennung aufgehoben. Gut, da können Sie also, denke ich, in diese drei Rubriken mehr oder weniger alle Erfahrungen klassifizieren. Mir geht's im Sinne unseres Themas darum, dass wir uns klar machen sollten, dass die naturwissenschaftlichen Erfahrungen nur ein Teil davon ist. Dass keineswegs alle Erfahrungen einfach wissenschaftliche Erfahrungen sind. Ja, dass sozusagen die Fülle dessen, was wir erleben, reicher ist als das, was von den Naturwissenschaften erfasst werden kann. Ja, dann die analytische Dimension, da wäre im Einzelnen sehr viel zu sagen. Da werde ich aber jetzt nicht in die Fachwissenschaften natürlich eingehen, sondern Ihnen nur auch wieder ein Prinzip vorstellen. Da spricht man in der Wissenschaftstheorie von Modellen. Und gerade die Physiker und Chemiker reden sehr gerne davon, dass sie sich ein Modell machen. Nun, die wesentlichen Elemente eines Modells sind vier solche Elemente, die in Relationen zueinander stehen. Ganz kurz, man spricht von einem Modelloriginal, das ist das, was ich eigentlich abbilden will, was ich verstehen will. Ja, das ist also im Bereich der Naturwissenschaft, kann das in meinem Fall ein Stück Kunststoff sein oder ein Stück Kupfer oder eine lebendige Zelle oder ein Elefant oder ein Stern oder ein schwarzes Loch oder was auch immer. Davon möchte ich mir ein Modell machen. Das passiert dadurch, dass ein Modellsubjekt zum Beispiel hier Experimente macht und dann ein Modell entwirft für einen Modelladressaten, der sich dafür interessiert und der dann damit in der Lage ist, in diesem Originalbereich zu arbeiten. Nun, ich möchte es jetzt nicht weiter abstrakt ausführen, sondern gleich am Beispiel der Landkarte Ihnen klar machen. Ich denke, da hat jeder genügend eigene Erfahrung. Ja, also Modelloriginal seine Landschaft. Davon macht man sich zum Beispiel eine Straßenkarte. Die fällt nicht vom Himmel, sondern da muss zunächst, wie Sie wissen, ein Vermesser in der Landschaft Daten aufnehmen. Dann geht der Kartograf im kartografischen Verlag her, nimmt als Modell Material, Papier und Druckerschwärze und Farben, um diese Straßenkarte herzustellen. Und die wird so hergestellt, nach Zweckmäßigkeitsgesichtspunkten, dass ein Autofahrer sich in der Landschaft zurechtfinden kann. Ja, da ist dann zum Beispiel wichtig, dass eben die Straßen und die Autobahnzubringer und die Brücken dargestellt werden. Wenn wir hier als Adressaten einen Wanderer hätten, dann wäre es viel besser, wenn wir hier Rasthäuser und Höhenlinien, Schaden und sowas eingetragen hätten. Das heißt, es kommt auf den Adressaten, auf den Zweck an, wie ich nun abbilde und was ich auswähle. Um es kurz zu machen, in der Wissenschaftstheorie werden zwei wesentliche Punkte diskutiert. Einmal die Art der Abbildung, ob das eine reine Widerspiegelung ist, was und wie viel abgebildet wird. Und dann das Element desjenigen, der die Karte herstellt, das ist das konstruktivistische Element. Da wird etwas konstruiert. Im Extremfall wird behauptet, dass im Grunde alle unsere Modelle, alle unser Wissen über die Umwelt letztlich nur Konstrukt ist. Ich denke, es kommt aber sowohl dieses Element als auch das Element der Abbildung, der Ähnlichkeit hier ins Spiel. Nun, das können wir spezialisieren nun auf die Naturwissenschaften. Da geht es eben um einen Teilbereich der Natur. Wir machen uns ein naturwissenschaftliches Modell. Das machen die Naturwissenschaftler für Nutzer. Entweder für Kollegen oder für Ingenieure oder für die Allgemeinheit. Der Hauptunterschied zur Karte ist eigentlich nur der, dass wir hier nicht so schön nur mit Papier und Druckerschwärze arbeiten, sondern dass wir hier als wesentliches Material die Mathematik verwenden. Und man muss eben ein paar Semester Mathematikausbildung haben, um mit solchen naturwissenschaftlichen Modellen umgehen zu können. So ähnlich, wie Sie halt bei der Karte auch mindestens die Legende der Karte lesen können müssen, um zu verstehen, was die Karte aussagt. Dann können Sie mit umgehen und können nun in diesem Bereich der Natur vorhersagend und auch verändernd eingreifen. Eine gute Theorie erlaubt dann dem Ingenieur, etwas zu konstruieren oder auch, wie gesagt, in der Natur verändernd einzugreifen. Das ist also die Grundstruktur naturwissenschaftlicher Theoriebildung. Da wäre nun im Einzelnen viel zu sagen. Ich habe noch das ein oder andere vorbereitet, wenn Sie da Rückfragen haben. Ich möchte jetzt nicht über die Erfolge dieser Methodik reden. Davon leben wir in gewisser Weise alle. Ja, sämtliche technischen Geräte hier sind Produkte naturwissenschaftlicher Forschung. Und unsere Welt ist ganz stark dadurch geprägt, mit vielen Vorteilen, auch mit einigen Problemen, Umweltproblemen, das ist aber nicht unser Thema heute Abend, sondern ich möchte Sie jetzt sensibilisieren dafür, dass diese Methodik auch Grenzen hat. Da sollte man unterscheiden zwischen relativen Grenzen und absoluten Grenzen. Die relativen Grenzen, die sind relativ langweilig. Ja, die verändern sich mit der Zeit. Das hängt schlichtweg davon ab, wie viel Geld Sie von der deutschen Forschungsgemeinschaft kriegen, um forschen zu können. Das hängt ab von der Größe der Computer, also die Moleküle, die ich berechnet habe. Deren Größe und deren Anzahl hängt davon ab, eben wie schnell mein Rechner ist, wie groß der Speicher ist, wie viel Rechenzeit bewilligt wird und solche ganz praktischen Fragen. Das ändert sich ganz offensichtlich im Laufe der Zeit. Dann gehören zu den relativen Grenzen natürlich auch Grenzen des Wissens. Es gibt Bereiche, die wir zurzeit noch schlecht kennen, wo wir aber, wenn ich Ihnen hier in 5 oder in 10 Jahren darüber erzählen würde, sicher mehr sagen können. Ja, für die Fachleute in der Kosmologie redet man zurzeit viel etwa von dunkler Materie und dunkler Energie. Wir wissen, dass es sowas geben muss, da gibt es sehr klare Anhaltspunkte dafür. Aber was das ist zurzeit, das wissen wir nicht. Aber diese Grenze wird sich sehr wahrscheinlich verschieben, in dem Sinne, dass wir in ein paar Jahren das genauer sagen können, was das ist. Das sind also relative Grenzen. Ich denke, wichtiger und spannender sind absolute Grenzen. Da behaupte ich also nun wirklich, dass es in der Naturwissenschaft Grenzen gibt, die auch nicht in 5 oder in 10 oder in 20 Jahren überschritten werden. Das ist natürlich, klingt etwas mutig, aber Sie werden gleich sehen, diese Grenzen sind schlichtweg durch die Methodik selber bedingt. Ja, wir haben uns auf eine bestimmte Methodik festgelegt. Wir machen Experimente und machen Modelle. Und durch diese Methodik kommen Grenzen ins Spiel. Das sagt uns etwa der Münchner Wissenschaftstheoretiker Stegmüller, dass alle unsere Modelle einen prinzipiell hypothetischen Charakter haben. Was heißt das? Hypothetisch heißt, eine Hypothese ist eine begründete Vermutung. Ich habe einen Grund zu einer Annahme und wenn sich das im Laufe der Zeit durch weitere Überlegungen, durch weitere Daten stabilisiert, dann wird es nach und nach zu einer Theorie und damit kann ich dann arbeiten. Aber Stegmüller sagt uns, es bleibt prinzipiell hypothetisch. Ich kann sozusagen nie sicher sein, dass ich am Ende bin mit meiner Theoriebildung, dass ich sowas wie eine endgültige Wahrheit oder eine absolute Wahrheit habe. Es kann immer passieren, Und dafür muss ich als Naturwissenschaftler offen sein, dass durch neue Daten, durch neue Überlegungen meine bisherigen Modelle über den Haufen geworfen werden. Selbst die Astronomie des Ptolemäus, die hat 1400 Jahre prima funktioniert. Und da kamen so Leute wie Kopernikus und Galilei und Newton und haben uns neue Theorien gebracht. Ja, also selbst über 1000 Jahre lang eine Theorie anzuwenden, heißt nicht, dass sie letzte Wahrheit ist. Oder wir sind immer in der Gefahr, dass wir falsch extrapolieren. Dass wir aus unserer näheren Umgebung das, was wir kennen, sozusagen auf die Gesamtwelt schließen. Das soll also diese Karikatur zum Ausdruck bringen. Ja, der Vater Fisch findet überall, wo er hinkommt, Wasser. Also schließt er, die ganze Welt ist aus Wasser. Wir sollten uns nicht darüber erheben, so betreiben wir auch Kosmologie. Ja, wir kennen seit ein paar hundert Jahren Naturgesetze und nehmen an, dass die Naturgesetze immer und überall seit 14 Milliarden Jahren gelten und machen damit unsere Theorien. Gut, solange das gut geht, denke ich, ist das korrekt, aber wir müssen auf Revisionen da immer gefasst sein. Ja, und dann ist insbesondere nun die Strukturwissenschaft Mathematik, die gewisse Grenzen bedingt. Zum einen sind wir in der Naturwissenschaft beschränkt auf Gesetze. Und Gesetze sind etwas, wo die Zeit nicht explizit vorkommt. Die also über die Zeit hinweg gelten. Gegensatz wäre etwa die Geschichtswissenschaft, ja, die es ausdrücklich mit einzelnen Ereignissen in der Zeit zu tun hat. Und das, was wir formulieren, sind entweder Gesetzmäßigkeiten, wir sprechen da von Kausalität oder von Notwendigkeit und in der neueren Physik gelegentlich auch noch von Komponenten des Zufalls. Das heißt, alles, was in der Welt geschieht, wird von den Naturwissenschaften entweder in die Kategorie notwendig oder in die Kategorie zufällig eingeordnet. Und auch da möchte ich Sie wieder darauf aufmerksam machen, dass damit ja keineswegs alle Phänomene beschrieben sind. Es gibt schon lange den Begriff der Kontingenz. Etwas, was weder notwendig noch zufällig ist. Ich habe von dem Historiker Staudinger da ein nettes Beispiel gelernt. Der sagte zu diesem Begriff der Kontingenz, wenn ein junger Mann seiner Freundin eine Rose schenkt, dann ist es weder notwendig noch zufällig. Ich denke, daran kann man sich das ganz gut klar machen. Also etwas in Freiheit Gesetztes, Gewolltes, ja, lässt sich eben gerade nicht in die naturwissenschaftlichen Kategorien einspannen. Ja, weitere Punkte. Man könnte zeigen, dass wir notwendigerweise eine Typisierung machen müssen, wenn wir Gesetze formulieren, dass eben gerade das Individuelle, das Personale ausgeblendet wird. Sie können sich da selber Beispiele denken dazu. Was mir besonders wichtig ist, als Naturwissenschaftler präparieren wir sozusagen einen bestimmten Aspekt aus der Welt heraus. Oder wenn Sie wollen, wir haben einen bestimmten Blickwinkel. Ja, einen bestimmten Blickwinkel, unter dem wir die Welt angucken. Und das ist der Blickwinkel des Funktionsaspektes oder des Funktionierens. Naturwissenschaftliche Fragen sind ganz typisch Fragen, wie funktioniert etwas? Wie läuft etwas ab in Raum und Zeit? Also, wie schnell fällt ein Stein, den ich aus einer bestimmten Höhe fallen lasse? Wie breiten sich Wellen aus in Wasser? Wie läuft der Stoffwechsel in einer bestimmten Zelle ab? Ja, das sind genau die typischen Fragen, wo uns nun die Strukturwissenschaft, Mathematik mit ihren Strukturen hilft, solche Fragen zu beantworten. Gedeckt durch Daten, durch Experimente. Das ist ungeheuer viel, ja, das möchte ich also in gar keiner Weise irgendwie negativ werden, das ist ungeheuer viel und genau diese Fragen braucht der Ingenieur beantwortet, damit er arbeiten kann. Ja? Er muss wissen, wie die Materialien funktionieren, wie stabil das ist und so weiter, wie hoch er einen Sicherheitsfaktor machen kann und so weiter, um mit Erfolg arbeiten zu können in der Welt. Das ist, wie man auch sagt, Verfügungswissen. Und so sind die Naturwissenschaften auch weithin entstanden. Ja, denken Sie etwa an die Entstehung der Thermodynamik. Da ging es darum, Dampfmaschinen zu bauen und möglichst bessere Dampfmaschinen. Ja, mit höherem Wirkungsgrad. So entstand der Bereich der Thermodynamik. Ja, die Mechanik hat, wie Sie wissen, sehr viel zu tun mit der Kriegskunst, dass man ballistische Geschosse berechnen konnte, Wurfmaschinen bauen und Ähnliches. Also Verfügungswissen, wie kann ich die Prozesse der Welt in den Griff bekommen, um damit etwas zu bewirken. Damit ist aber auch gegeben, dass andere Aspekte nicht oder sehr viel weniger in den Blick kommen. Ich habe das ein bisschen vielleicht provozierend formuliert, dass die Naturwissenschaften für gewisse andere Aspekte blind sind. Wenn ich sage blind sind, dann behaupte ich damit, dass es da Dinge gibt, die aber vom naturwissenschaftlichen Blickwinkel aus nicht gesehen werden. Und ich denke, das ist nichts Neues, was ich Ihnen da jetzt erzähle, aber man sollte sich das nochmal klar machen, eben gerade gegen die Tendenz, die in vielen Köpfen drinsteckt, die Naturwissenschaften erklären alles. Und wenn Sie es noch nicht erklären, dann können Sie es bis in 10 Jahren erklären. Nee, da gibt es einige Blickwinkel, einige Aspekte, die die Naturwissenschaften eben nicht im Blick haben. Und da möchte ich Ihnen ein paar Beispiele nennen. Eine Diskussion, die zurzeit wieder im Gange ist in der Philosophie des Geistes, die Frage der Qualitäten oder der sogenannten Qualia, dass man eben weiß aus eigener Erfahrung, dass etwa das Erlebnis der Farbe Rot eben nicht nur durch eine Frequenz charakterisiert werden kann. Ja, oder der Unterschied zwischen Rot und Grün. Die Naturwissenschaften können das durch einen Frequenzunterschied charakterisieren. Aber dass die Erlebnisqualität unterschiedlich ist zwischen Rot und Grün, das ist damit eben gerade nicht erfasst. Da wäre im Einzelnen noch mehr dazu zu sagen. Dann auch ästhetische Fragen können die Naturwissenschaften mit ihrer Methodik nicht in den Griff kriegen. Das hat Einstein schon sehr schön formuliert und hat gesagt, natürlich, wenn man will, kann man eine Beethovensche Sinfonie durch eine Schalldruckkurve darstellen. Und da gibt's auch keine Grenzen in dem Sinne, dass man nicht diese raumzeitliche Schalldruckverteilung dieser Sinfonie im Laufe der Zeit immer besser aufzeichnen kann. Ja, da werden die Geräte im Laufe der Zeit immer besser und die Aufzeichnung wird immer perfekter. Aber die schlichte Frage, gehe ich da anschließend beschwingt raus und war das begeisternd, war das eine tolle Sinfonie, war das ein feines Orchester? Alle diese Fragen bekommen wir natürlich von den Naturwissenschaften her nicht in den Griff. Ich möchte damit nicht behaupten, dass es nicht andere Wissenschaften gibt, etwa im Bereich der Philosophie, die sich mit solchen Dingen beschäftigen. Ja, aber wir reden von Naturwissenschaften. Ja, Naturwissenschaften haben einen eigenen wichtigen Wert, das ist ihr Wahrheitsanspruch. Auch darüber wäre im Einzelnen zu reden, ob das eine Wahrheit oder eher nur eine Richtigkeit ist, aber lassen wir es mal stehen. Interessant und wichtig für uns ist, dass die Naturwissenschaften keine Werturteile über ihre Objekte der Untersuchung abgeben. Also egal, was die Naturwissenschaften untersuchen, hier gibt es für die Naturwissenschaften jedenfalls keine Wertehierarchie. Ja, und von daher, ich bringe wieder Beispiele von Staudinger, ist es also nicht sinnvoll, etwa von Molekülquälerei zu sprechen, ja, oder von Magnesiumfrevel oder solche Begriffe. Ja, das würde einen Eigenwert dieser Objekte voraussetzen, was in den Naturwissenschaften nicht vorkommt. Dass wir hier in Probleme kommen, insbesondere dann, wenn die Objekte eben lebende Objekte sind. Das wissen wir alle sehr genau. Die Physiker haben da nicht so viel mit zu tun, aber die Biologen natürlich. Da haben wir ein sehr ursprüngliches Wissen über Eigenwerte. Das fällt in den Naturwissenschaften unter den Tisch. Etwa im Gegensatz zur aristotelischen Physik. Auch über ethische Fragen können die Naturwissenschaften mit ihren Methoden keine Aussage machen. Also Fragen vom Typ, darf man das tun? Ist das erlaubt? Ist das gut zu tun? Ist jenes besser zu lassen? Und so weiter. Da können die Naturwissenschaftler, und das sollten sie auch natürlich, Expertenaussagen machen. Sie sollten Gutachten schreiben. Aber wir wissen alle, dass für ethische Fragen natürlich noch ganz andere Maßstäbe ins Spiel kommen. Ja, will ich einer Bevölkerungsgruppe das und das zumuten in der Nähe eines Kernkraftwerkes und ähnliche Fragen? Und letztlich geht es um die Frage eines Menschenbildes. Ja, und dafür haben die Naturwissenschaften kein Experiment. Es gibt kein Experiment, wo am Schluss der Computer ausdruckt, erlaubt oder nicht erlaubt. Ja, solche Wertungen muss der Naturwissenschaftler machen, aber nicht im, und kann es aber nicht im Rahmen seiner Methodik tun. Ähnliches gilt für Zwecke. Das wundert Sie vielleicht, habe ich selber neu gelernt. Auch über Zwecke und Absichten können die Naturwissenschaft nichts aussagen. Wenn ich ein Gerät vor mir habe, das offensichtlich ein technisches Gerät ist, dann kann ich als Naturwissenschaftler anfangen zu zählen, aha, da sind 17 Schalter dran, 18 Leuchtdioden, 25 Flip-Flop-Schaltungen, so und so viel Verstärker. Aber wozu das Ding gut ist, kann ich daraus möglicherweise, wenn ich nicht ein Alltagswissen darüber habe, dass ich das sofort sehe, das ist ein Fernseher. Ja, als mit naturwissenschaftlichen Methoden kann ich das nicht rausbekommen. Da muss ich schlichtweg den Ingenieur fragen, ja, der das gebaut hat, zu einem bestimmten Zweck. Das heißt, Naturwissenschaft und Technik ist von daher was ganz prinzipiell Unterschiedliches. Natürlich verwenden die Elektroingenieure naturwissenschaftliche Methoden und Ergebnisse, aber sie bringen einen ganz neuen Aspekt hinein, nämlich den Aspekt der Zwecke und Absichten. Wir haben unsere Gleichungen, ja, die Maxwell'schen Gleichungen der Elektrizitätslehre, die gelten eben, aber nicht zu einem bestimmten Zweck oder so, ja, sondern die gelten eben. Das sind die mathematischen Strukturen. Nun, in der Physik ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber achten Sie mal drauf, wenn Biologen sich äußern. Wenn ein Biologe mal sagt, das Evolutionsgeschehen hat keinen Sinn und kein Ziel. Wenn er sowas formuliert, hat er im Grunde seine eigene Methodik nicht verstanden. Ja, das ist eine Wertung, die er abgibt, die er aber aus seinen Formeln nicht ablesen kann. Das ist eine Wertung, die darüber hinausgeht. Entsprechend können die Naturwissenschaften nichts über Wesensfragen aussagen, also die klassischen metaphysischen Fragen, was ist eigentlich, oder die Warum-Fragen im tieferen Sinne. Das muss vielleicht ein Physiklehrer gelegentlich mal erleben, ja, wenn er als Elektrizitätslehrer unterrichtet und der Schüler dann irgendwann fragt, ja, was ist denn eigentlich Elektrizität? Oder was ist eigentlich Schwerkraft? Also diese Fragen, wo das Wörtchen eigentlich drin vorkommt. Und da muss der Physiker passen. Er kann zwar dann an die Tafel nochmal das Gravitationsgesetz hinschreiben oder nochmal die Kirchhoffschen Regeln, aber die hat der Schüler ja vielleicht sogar verstanden. Ja? Und da an der Stelle merkt man dann, aha, die Wie-Fragen befriedigen uns eigentlich nicht vollständig. Die Antworten auf die Wie-Fragen. Ja, und schließlich Sinn- und Zielfragen, also Fragen, wozu ist es gut, worauf läuft es hinaus und ähnliche Fragen. Wir sind gewohnt, solche Fragen ab und zu stellen und sollten uns aber nicht wundern, dass die Naturwissenschaften aufgrund ihrer Mathematikstruktur das nicht beantworten können. Ich möchte Ihnen dazu ein Beispiel geben. Zunächst vielleicht eine Karikatur, die merkt man manchmal Dinge an Karikaturen. Man lacht drüber, weil man nicht gewohnt ist, dass solche Fragen am Schalter gestellt werden. Ja, was ist der Sinn des Lebens? Und der Beamte, wenn er reine Fachwissenschaftler ist, muss er passen. Ja, aus seinen mathematischen Strukturen kann er das nicht entnehmen. Ich hoffe, dass er sich vielleicht als Mensch trotzdem schon mal Gedanken drüber gemacht hat. Nun, ein etwas ernsthafteres Beispiel, Steven Weinberg. Sie kennen vielleicht den Buchtitel von ihm, Die ersten 3 Minuten. Ein Nobelpreisträger, der sich also sehr genau auskennt, wie die Elemententstehung, wie die leichten Elemente nach dem Urteil entstanden sind. Das weiß man heute relativ gut und das ist auch experimentell ein Stück weit abgesichert, also wie viel Prozent Wasserstoff, wie viel Deuterium, wie viel Helium da entstanden ist. Und interessant ist, dass so jemand dann etwa sagt, je begreiflicher uns das Universum wird, umso sinnloser erscheint es uns. Versuchen wir den Satz mal zu analysieren. Er spricht hier also davon, dass er oder dass ihm das Universum sinnlos erscheint. Jemand, der das Universum sicher naturwissenschaftlich besser kennt als jeder von uns. Da könnte man jetzt formal kritisieren und sagen, hier überschreitet er eine Grenze. Naturwissenschaftlich kann er das nicht behaupten. Denn ins Repertoire der Naturwissenschaften gehört die Frage nach dem Sinn oder der Sinnlosigkeit gar nicht rein. Aber ich denke, er denkt eben als Mensch weiter und weiß sehr wohl, dass die Naturwissenschaften eben gerade nur die Wie-Frage, die Funktionsfrage beantworten können. Er weiß, wie viel Helium es gibt im Weltall. Aber ob das Ganze einen Sinn hat, ob das Weltall einen Schöpfer hat, ob das Weltall auf ein Ziel hin sich entwickelt und alle die Fragen, das kann er mit seiner Wissenschaft nicht beantworten. So, und er gibt sich selber jetzt aber die Antwort, das Universum ist sinnlos. Ja, und als Nichtfachleute sollten Sie jetzt zur Kenntnis nehmen, dass das seine persönliche Meinung ist. Auch wenn er Nobelpreisträger ist, kann er das nicht beweisen. Ja, das ist seine persönliche Meinung, die nicht aus den Naturwissenschaften folgt. Gut, man könnte eine Fülle weiterer unbeantwortete Fragen durch die Naturwissenschaften formulieren. Ich möchte nicht alles mit Ihnen durchgehen. Einstein selber hat sich etwa gefragt, warum ist unsere Welt überhaupt verständlich? Warum können wir überhaupt vernünftige Theorien machen? Die Grundfrage, warum existiert überhaupt etwas und nicht nichts? Warum sind die Naturgesetze gerade so und nicht anders? Warum gelten sie über die Zeit hinweg? Eine Fülle von Fragen, die einem im Zusammenhang mit Naturwissenschaften kommen können, die aber von den Naturwissenschaften selber nicht beantwortet werden und von ihrer Methodik her auch nicht beantwortet werden können. So, ich komme kurz auf die dritte Dimension zu sprechen, die sogenannte thematische Dimension. Ich möchte sie Ihnen definieren zunächst. Diese dritte, die thematische Dimension, stellt die grundsätzlichen Annahmen, Begriffe, methodischen Urteile und Entscheidungen dar, die selbst nicht aus objektiv beobachteten Tatbeständen oder logisch-mathematischen oder anderen Überlegungen ableitbar sind. Also eine eigene Dimension, die nicht aus der Dimension 1, das war die Empirie, und auch nicht aus der Dimension 2, das war die Mathematik, die Analytik, nicht einfach ableitbar sind, sondern etwas Zusätzliches. Nun machen wir da vielleicht gleich Beispiel dazu, vielleicht noch eine Formulierung von Einstein, die ein bisschen griffiger ist. Einstein konnte sich meistens ganz gut verständlich ausdrücken. Er sagt, wenn nämlich der Forscher ohne irgendwelche vorgefasste Meinung, das ist dieses Vorurteil, dieses Thema, an die Dinge heranginge, wie sollte er aus der ungeheuren Fülle komplizierterster Erfahrung überhaupt Tatsachen herausgreifen können, die einfach genug sind, um gesetzmäßige Zusammenhänge offenbar werden zu lassen? Das heißt, ich muss schon mit einem Vorurteil, so ein Bindestrich-Vorurteil, an die Welt herangehen, sonst werde ich quasi überschwemmt von Eindrücken und habe überhaupt keine Möglichkeit, die zu sortieren und die zu filtern. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele vorführen. Hier die schon erwähnte geozentrische Himmelsmechanik des Ptolemäus, Sie erinnern sich aus der Schule, das ist also eine geozentrische Theorie, die Erde steht im Mittelpunkt. Und wenn man die Planeten beobachtet über Wochen und Monate, dann machen die bekanntlich solche eine merkwürdige Schleifenbahn. Also wenn Sie jeden Abend zum gleichen Zeitpunkt gucken, wo steht ein bestimmter Planet, dann ist das alles andere als eine Kreisbahn, sondern im Allgemeinen so eine Bahn. So, und jetzt hatte der Ptolemäus, ich zitiere es Ihnen gleich, ein Vorurteil. Er sagte, die Bahnen am Himmel müssen vollkommen sein. Und vollkommene Bahnen, das können nur Kreisbahnen sein. Also, wenn ich irgendeine Himmelsbeobachtung mache, dann muss ich das erklären mit Hilfe von Kreisbahnen. Und jetzt hat er ein Problem. Ja, mit diesem Vorurteil kann er nicht ohne weiteres diese Bahn, die er beobachtet, beschreiben, denn das ist alles andere als eine Kreisbahn. Und die ptolemäische Theorie ging dann in folgender Weise, dass man sich vorstellte, man hat einen ersten Kreis, einen großen Kreis um die Erde, den Deferent, und auf diesem großen Kreis rollt nun ein kleinerer Kreis ab. Ja, hier ist sein Mittelpunkt, können Sie sich das vorstellen, und der bewegt sich jetzt nach und nach, und wenn Sie auf dem kleinen Kreis einen Punkt fixieren, dann wandert er nach und nach auf dem Kreis rum, und wenn Sie das konstruieren, dann kriegen Sie genau die gewünschte Zykloide oder zykloidenähnliche Bahn und können damit die Planetenbewegung formulieren. Und Sie sehen, wie da nun diese dritte Dimension reinspielt. Ja? Aus den Beobachtungen ist das alles andere als zwingend, dass man das mit Kreisen macht. Ja? Aber das Vorurteil hat es erzwungen. Und ich zitiere es Ihnen, Ptolemäus hat geschrieben, wenn wir uns die Aufgabe gestellt haben, auch für die fünf Wandelsterne den Nachweis zu führen, dass ihre scheinbaren Anomalien, da kommt natürlich eine Wertung ins Spiel, bezeichnet die Bewegung als scheinbar nur, dass ihre scheinbaren Anomalien alle Vermöge gleichförmiger Bewegungen auf Kreisen zum Ausdruck gelangen, weil nur diese Bewegungen der Natur der göttlichen Wesen entsprechen, während Regellosigkeit und Ungleichförmigkeit ihnen fremd sind, so darf man wohl das glückliche Vollbringen eines solchen Vorhabens als Endziel der auf philosophischer Grundlage beruhenden mathematischen Wissenschaft bezeichnen. Ja, also Sie merken hier, das ist eine religiös-philosophische Begründung, ja, weil nur Kreisbahnen der Natur göttlicher Wesen entsprechen. Das ist die Idee. In Klammer gesagt, wir sollten uns darüber nicht erheben. So etwas ganz Ähnliches machen wir in der Kosmologie auch. Da haben wir das sogenannte kosmologische Prinzip. Ich habe es schon eigentlich erwähnt. Wir nehmen auch die höchstmögliche Symmetrie an, dass nämlich alle Naturgesetze zu allen Zeiten und überall gleich sind. Ja, das ist auch so ein Symmetrieprinzip, ähnlich wie das Prinzip der Kreisbahn. Und damit treiben wir Naturwissenschaft. Gut, also, was ich damit sagen möchte, ist, dass diese dritte Dimension uns eigentlich befreit von einem falschen Objektivitätsideal. So quasi, ich messe und mache aufgrund der Messung meine Theorie und die steht dann absolut da. Nein, es kommt immer mehr oder weniger ausdrücklich so eine dritte Dimension rein, dass ich aufgrund gewisser Vorannahmen, Hintergrundüberzeugungen überhaupt erst anfange, Naturwissenschaft zu treiben und meine Naturwissenschaft davon geprägt ist. Ja, Sie erinnern sich, zu einer späteren Zeit hat Kepler dann diese Planetenbahn vollkommen anders beschrieben, ja, im heliozentrischen System als Ellipsen, ja, hat auch hier gewisse weltanschauliche Begründungen einfließen lassen, aber hat dasselbe Phänomen, was man beobachtet, auf völlig andere Weise, aufgrund anderer Themata anders begründet. Ich möchte also damit mit dem Vorurteil aufheben, dass Naturwissenschaft also eindeutig letztlich nur von den Beobachtungen ableitbar sei. Das ist nicht der Fall. Ja, ein zweites Beispiel, das noch näher bei unserem Thema liegt, der schon erwähnte methodische Atheismus. Die Naturwissenschaften sind in einer Zeit entstanden, als man sich in den Religionskriegen die Köpfe eingeschlagen hat. Und man hat sozusagen verabredet, jetzt blenden wir doch mal alle die Streitfragen aus, nämlich die metaphysischen Fragen nach dem Ganzen, nach dem Woher, Wohin, nach dem Sinn und allem, all dem. Und insbesondere klammern wir mal die Gottesfrage aus. Also da müssen Sie sehr genau hinhören. Es wurde nicht gesagt, wir nehmen an, es gibt keinen Gott, sondern wir stellen die Gottesfrage zurück. Und wir machen Theorie in folgender Weise, dass Gott in der Methodik nicht vorkommt. Das habe ich am Anfang erwähnt. Das war sozusagen die Verabredung zu Beginn der Entwicklung der Naturwissenschaften. Sie kennen vielleicht die lateinische Formulierung etsi deus non dareto, als ob es Gott nicht gäbe, Konjunktiv. Und ein Deus ex machina soll nicht zulässig sein. Also, wenn irgendwo in einer Theorie eine Lüge ist, dann soll nicht wie im Theater plötzlich der rettende Engel oder der rettende Gott von oben herunterschweben und diese Lücke schließen, sondern das ist dann Aufgabe der Wissenschaft, eben diese Lücke nach und nach durch Theoriebildung zu schließen. Das war die Verabredung und der Anspruch war, dass man damit immerhin eine Beschreibung der Welt hinkriegt, das haben wir vorhin diskutiert, die Wie-Fragen werden damit beantwortet, eine Erklärung im tieferen und im metaphysischen Sinn wird oder wurde damit nicht angestrebt. Und das Problem, und was eigentlich nicht beabsichtigt war, aber als Problem auftauchte, dass eben aus diesem methodischen Atheismus, aus dem Erfolg dieser Methodik immer wieder dann geschlossen wurde, ja, wenn wir da Wissenschaft treiben können ohne Gott, dann scheint es diesen Gott gar nicht zu geben. Und achten Sie bitte drauf, die Naturwissenschaften im Bereich der Physik sind da ein bisschen bescheiden geworden, aber in der Biologie kann und konnte man immer wieder eben ganz nachdrücklich hören, dass aus der Biologie folgt, dass es keinen Gott gibt. Das ist eine methodische Grenzüberschreitung, denn auch die Biologie arbeitet im Rahmen dieses methodischen Atheismus und der heißt nicht mehr und nicht weniger, dass Gott in der Vorgehensweise nicht vorkommt. Ja, also mathematische Gleichungen haben eben nicht speziell noch irgendeine christliche Lösung, sondern das funktioniert nach der üblichen normalen Mathematik. Und im Rahmen der naturwissenschaftlichen Vorgehensweise ist in der Tat für Gott keinen Platz. Das möchte ich Ihnen nochmal an einem Schema ganz deutlich vor Augen stellen. Wenn ich die Naturwissenschaften, die Methodik einfach mal durch eine Kausalkette charakterisiere. Ja, die meisten Gesetze sind solche Gesetze, dass eben eins aus dem anderen folgt, so wie ein Kettenglied am nächsten Kettenglied hängt. Wenn Gott da nicht eingebunden ist, dann hat er im Rahmen der Naturwissenschaften keine Funktion. Und im 19. Jahrhundert redet man gern davon, dass Gott arbeitslos sei. Ich habe Gott nirgendwo gefunden, konnte noch ein Kosmonaut sagen. Nun, wenn die Theorie eine Lücke hat, dann versuchen manche, also hier nun Gott als Erklärungsfaktor einzusetzen. Das machen die Christen auch mal gelegentlich. Ja, da weisen sie auf Lücken der Evolutionstheorie hin und meinen damit zu zeigen, dass da nun Platz für Gott sei. Das ist methodisch falsch. Gott würde damit zu einem reinen Lückenbüßer degradiert. Und wenn sich dann so eine Lücke irgendwann, und das passiert eben immer wieder, dann rein naturwissenschaftlich schließt, dann ist Gott mal wieder überflüssig. Es ist auch im Sinne des christlichen Glaubens nicht in Ordnung, Gott einfach an den Anfang dieser Kausalkette zu setzen, sozusagen als erste Ursache. Das ist das, was man in der Philosophie Deismus, also nicht Theismus, sondern Deismus nennt. Das wusste schon Augustinus, der uns ganz klar gesagt hat, Gott ist Schöpfer der Welt und hat die Zeit mitgeschaffen. Hier in diesem Bild wäre er irgendwo lokalisierbar auf der Zeitachse, ja, und wäre damit nicht Schöpfer. Also Sie sehen, in der Ebene, im Rahmen der Naturwissenschaften gibt es also für Gott ganz offensichtlich keinen Platz. das würde zum Atheismus führen, wenn eben die naturwissenschaftliche Beschreibungsweise die einzige und die vollständige ist. Und da passiert es eine Entscheidung. Da müssen Sie sehr sorgfältig hinhören. Da passiert es eine Entscheidung. Da gibt es Leute, die nun in der Tat der Meinung sind, die naturwissenschaftliche Beschreibung ist vollständig, beziehungsweise es dauert noch ein bisschen, bis sie von ganz vollständig ist, aber im Wesentlichen ist die naturwissenschaftliche Beschreibung die eigentliche und die verbindliche. Wer das glaubt, für den hat es legitimerweise in der Tat für einen Gott keinen Platz. So, aber jetzt habe ich Ihnen ja versucht, im ersten Teil zu zeigen, dass die Naturwissenschaften, wenn sie methodisch sauber arbeiten, ja nur einen bestimmten Blickwinkel auf die Welt überhaupt in die Sicht bekommen. Ja, Sie erinnern sich, ethische Fragen, ästhetische Fragen, Qualitätsfragen, Qualia-Fragen, Sinnfragen, Wesensfragen, Zielfragen, alle diese Fragen sind nicht im Blick der Naturwissenschaften. Ja, insofern ist es nur eine ganz spezielle Sicht und insofern hat sie jede Menge Freiraum und Platz für andere Sichten. Und ich denke, all die Fragen, die hier formuliert wurden, sind ja unsere Fragen, sind ja menschliche Fragen. Und von daher brauchen die Naturwissenschaften, denke ich, dringend eine Ergänzung durch andere Sichten. Hier würde es also etwa aus christlicher Sicht jetzt heißen, dass ich frage, ja, wie kommt es eigentlich, dass es überhaupt etwas gibt? Wie kommt es, dass es Ordnungen gibt? Woher kommen denn die überhaupt, dass wir in der Lage sind, solche Ketten zu beschreiben? Ja, also da wird sozusagen die gesamte Beschreibungsebene selber zur Disposition gestellt und gefragt, woher, wohin, warum gerade so und nicht anders. Aber das wollen wir noch ein bisschen genauer angucken. Ja, ich habe hier noch weitere Beispiele für die Diskussion. Ich möchte zunächst mal den größeren Teil abschließen und nochmal die drei Dimensionen in den Blick nehmen. Wir haben also gesehen, bei der empirischen Dimension, es werden keineswegs alle Erfahrungen in Naturwissenschaft gemünzt, sondern nur die objektiven. Bei der analytischen Funktion, da habe ich Ihnen diese Blindheiten vorgeführt und gezeigt, dass eben letztlich nur Funktionsfragen beantwortet werden, andere Fragen offen bleiben von der Methodik her. Und bei der thematischen Dimension habe ich nun gezeigt, dass hier nun Leitideen, Hintergrundüberzeugungen ins Spiel kommen. Wenn ich es etwas provozierend sagen darf, hier kommt der Glaube der Naturwissenschaftler ins Spiel. Da könnte man noch sehr viel mehr Beispiele nennen. Ich nenne vielleicht noch eines. Die Naturwissenschaftler glauben weithin an die Einheit der Natur. Dass man zum Beispiel die verschiedenen Grundkräfte nach und nach als eine einzige Kraft verstehen kann. Das ist eine Leitidee, die man nicht einfach beweisen kann. Ja, die hat sich zwar in der Wissenschaftsgeschichte als fruchtbar erwiesen, aber im Moment kann das niemand beweisen, dass es wirklich so ist. Das ist eine Leitidee, die nebenbei gesagt ziemlich teuer ist. Die kostet den Steuerzahler viele Milliarden, weil die Physiker da diese großen Beschleuniger brauchen. Ja, bei DESY und in Hamburg und bei CERN und so weiter. Ja, damit, weil sie da immer zu höheren Energien und zu kleineren Teilchen vorstoßen können. Das sind solche Leitideen und ich denke, diese thematische Dimension zeigt, wie die Naturwissenschaften verankert sind im Zeitgeist, in dem, was wir als Geisteswissenschaften bezeichnen, wo also solche Dinge ganz entscheidend mit ins Spiel kommen, die im Grunde Glaubens- oder Überzeugungscharakter haben. Ja? Also da haben wir schon mal eine erste Querbeziehung zwischen Wissenschaft und Glaube. Und die Konsequenz aus dem bisherigen, wenn Sie so weit mitgegangen sind, ist, dass die Welt durch die Naturwissenschaft ganz eindeutig unterbestimmt ist oder anders formuliert aspekthaft beschrieben. Das können Sie also von allen möglichen Naturphilosophen in dieser Weise hören. Da erzähle ich Ihnen also nichts originell Neues oder sowas. Aber das ist wenig im allgemeinen Bewusstsein, soweit ich das beobachten kann. Ja, und wie gesagt, diese Unterbestimmtheit, das ist nicht eine Unterbestimmtheit, die sich im Laufe der Zeit verliert. Wir brauchen noch ein bisschen zuwarten, sondern die ist durch die Methodik bedingt. Durch die Art, wie ich auf die Welt zugreife in den Naturwissenschaften. Ja, das hat der Physiker Gierer in Tübingen, hat es in einem Interview mal sehr griffig formuliert. Er spricht nicht von Unterbestimmtheit, sondern von Mehrdeutigkeit. Er sagt, man kann eben die Welt auch in Übereinstimmung mit wissenschaftlicher Erkenntnis und logischem Denken, zum Beispiel atheistisch oder im Glauben an Gott interpretieren. Das Bewusstsein als Urgegebenheit oder als Eigenschaft des Nervensystems ansehen. Man kann dem Geist oder der Materie die Priorität für das Verständnis der Welt zuschreiben. Man kann mathematische Zusammenhänge als vorgegebene Fakten oder als Produkte menschlichen Denkens ansehen. Da geht es um die Fragen der Metamathematik. Man kann dem einzelnen Leben und der Geschichte den einen, den anderen oder gar keinen Sinn unterlegen. Man kann den Menschen als Ziel oder als Zufallsprodukt der Evolution ansehen. Und jetzt fasst er das zusammen. Da gibt es ein weites Spektrum von Möglichkeiten für die Interpretation des Menschen und der Welt. Bei gleicher Naturwissenschaft. In jedem Fall aber ist die Wissenschaft, die ihre eigenen Voraussetzungen reflektiert, und das haben wir jetzt vorhin gemacht, mit verschiedenen Interpretationen des Menschen und der Welt und daher auch mit verschiedenen Religionen, Kulturen und Lebensformen vereinbar. Das heißt, Naturwissenschaft allein reicht nicht aus für ein komplettes Weltbild. Wir haben Fragen, die darüber hinausgehen. Und er sagt, die Naturwissenschaft, wenn ich es mit meinen Worten sagen darf, ist sozusagen einbettbar. Diese Spezialsicht ist einbettbar in ganz unterschiedliche Gesamtsichten, die er hier mit Religionen, Kulturen und Lebensformen nennt. Ich denke, diese Mehrdeutigkeit ist irgendwo ein bisschen ärgerlich. Am liebsten hätten wir es doch, wenn die Wissenschaft uns sagt, wo es lang geht. Ja, und wenn wir ein guter Wissenschaftler sind, dann haben wir damit unser Weltbild. Ja, und viele leben auch so und meinen, das sei so. Gerade die Philosophen, ich denke etwa an den Philosophen Mutschler, der viel von sich reden macht, sagen uns, das ist offensichtlich nicht zu haben. Wir kriegen offensichtlich nicht so was, was wir uns eigentlich wünschen, ja, so eine Art bruchloses, rein wissenschaftliches Weltbild. Nein, die Wissenschaft gibt uns einen bestimmten Aspekt und wir müssen uns fragen und überlegen, woher bekommen wir andere Aspekte? Woher bekommen wir andere Sichten, die möglicherweise gar nicht so glatt dazu passen? Ich werde nachher den Begriff der Komplementarität, der Ergänzung verwenden. Ich zitiere Ihnen noch einen Theologen, Hans Kessler von Frankfurt. Ein neueres Zitat, der sagt, die Wirklichkeit des Weltganzen ist multidimensional und nur multiperspektivisch zugänglich. Dann nochmal ein bisschen andere Begriffe, aber er meint dasselbe. Ja, wir müssen die Wirklichkeit, wenn wir sie als Ganzes erfassen wollen, und das wollen wir, wenn wir ein Weltbild haben wollen, von verschiedenen Sichten, von verschiedenen Perspektiven aus angucken. Nur dann kriegen wir eine komplette Sicht. Ja, wir leben deshalb mit einer Pluralität von Perspektiven. Naturwissenschaftliche, historische, psychologische, ästhetische, soziologische, technische, lebenspraktische, ethische, kontemplativ betrachtende, religiöse, mystische und so weiter. Verschiedene Perspektiven auf die Wirklichkeit, keine erfasst das Ganze. Ja, das ist unbequem. Das heißt, die Naturwissenschaften selber liefern uns also gerade nicht ein vollständiges Weltbild. Ich verwende da gerne den Begriff des Naturbilds, wie er etwa von Heisenberg verwendet wurde. Nun, ich möchte an der Stelle jetzt ganz ausdrücklich einen Bruch oder eine Zäsur machen und möchte jetzt gar nicht versuchen, all diese Alternativen durchzudiskutieren. Das können wir zeitlich nicht und da würde ich mich auch überfordert sehen. Ich möchte in dem Rahmen vom Thema her, wo ja im Thema von Glaube die Rede ist und gemeint ist da christlicher Glaube, möchte ich nun versuchen, Ihnen deutlich zu machen, wie könnte das zusammengehen mit dem christlichen Glauben? Ist es möglich, diese Fragen vom christlichen Glauben her, die nun sozusagen da übrig bleiben, vom christlichen Glauben her zu beantworten, ist es möglich, diese Fragen mit Naturwissenschaft zusammenzusehen? Oder reibt das oder widerspricht sich das womöglich? Also ich mache jetzt an der Stelle bewusst eine Spezialisierung, eine Engführung über andere Möglichkeiten, kann man, muss man diskutieren. Ich möchte zunächst, weil das gerne immer als oder häufig doch als Frage formuliert wird, kurz darauf zu sprechen kommen, ist es eigentlich für einen Wissenschaftler vernünftig, sich auf die Bibel zu beziehen. Ich denke, es gibt ein paar Gründe, warum dieses Buch glaubwürdig ist. Also wert ist, dass man ihm glaubt. Das sind ein paar Dinge, die ich einfach persönlich für mich für wichtig halte. Ich möchte Ihnen aufführen und vielleicht ist von einer oder anderen eine Hilfe, mal in der Richtung zu denken. Es gibt zunächst gute sachliche Gründe, dass die Texte zuverlässig überliefert sind. Ja, da müsste man im Einzelnen darüber diskutieren, ich könnte Ihnen Beispiele nennen. Wir finden immer wieder Übereinstimmung auch mit außerbiblischen Quellen und auch mit archäologischen Entdeckungen. Sie haben hier in Dortmund mit Professor Riesner hier einen Spezialisten, was biblische Archäologie anbelangt. Der kann Ihnen da, denke ich, sehr viele Beispiele nennen. Etwas, was man nicht so leicht beweisen kann oder auf den Tisch legen, ist das, was ich als innere Einheit bezeichnen möchte. Wenn Sie die Schriften des Alten und Neuen Testaments durchlesen, werden Sie einerseits natürlich eine bunte Vielfalt finden. Viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturkreisen und Zeiten berichten hier über Gott. Aber man merkt doch, obwohl das ein Zeitraum von etwa 1500 Jahren ist, dass hier über denselben Gott geredet wird, im Alten wie im Neuen Testament, von ganz unterschiedlichen Menschen, unterschiedlicher Bildungsstufe, unterschiedlicher Herkunft und so fort. Und ich denke, das ist ein überraschendes Phänomen, wenn man das mal wirklich ernst nimmt. Aber das müssen Sie selber durch Nachlesen verifizieren, das kann ich Ihnen nicht sozusagen beweisen hier. Die Bibel ist für mich auch glaubwürdig, weil sie eine sehr realistische Beschreibung gibt. Der Mensch und die Welt werden da nicht idealisiert. Das wäre naheliegend. Die Bibel ist also ausdrücklich auch kein Philosophiebuch in dem Sinn, dass hier eine ideale Gesamtphilosophie der Welt formuliert würde oder ähnliches, sondern die Menschen werden hier geschildert, so wie wir uns selber auch erleben. Und auch die sogenannten Helden, ja, da im Alten Testament geht es um ein Volk, das da von Gott geführt wird. Auch die Helden dieses Volkes, Mose und David, werden also ganz ungeniert auch mit ihrer Schuld, ja, da ging es auch um Mord und Totschlag, geschildert, da wird nichts beschönigt, keine Idealisierungen. Und ich denke, das spricht für Realität und für Glaubwürdigkeit. Und dann ist es ganz interessant, dass die Bibel auch immer mal wieder Voraussagen macht, Prophezeiungen, wo man nachprüfen kann, dass die tatsächlich eingetreten sind. Ich denke, das sind so ein paar Punkte, wo man auch als Wissenschaftler ungeniert zu diesem Buch greifen kann und greifen darf. Und ein weiterer Hauptpunkt ist natürlich, dass sie einen ganz speziellen Inhalt hat, der speziell im Neuen Testament als frohe Botschaft, als gute Nachricht bezeichnet wird. Jemand hat die Bibel sogar mal als Liebesbrief Gottes bezeichnet. Ja, da geht es also offensichtlich um einen Gott, der an den Menschen interessiert ist, der ihnen was Positives mitteilen möchte. Nun, ganz kurz, ich möchte das nur, oder kann das im Zeitrahmen nur ein bisschen schematisch machen. Im christlichen Glauben finden wir auf eine ganze Anzahl von Grundfragen Antworten. Und das sind auch die Fragen dabei, die ich unter den Blindheiten der Naturwissenschaft geschildert habe. Wir bekommen hier Antwort auf die Frage, wer ist Gott? Wir bekommen Antwort auf die Herkunft und auf die Zukunft unserer Welt und auch speziell auf die Fragen meiner eigenen Existenz. Ja, was tue ich eigentlich auf diesem Planeten? Worauf kann ich hoffen? Habe ich so etwas wie eine Zukunft? Oder ist alles sinnlos, alles gleichgültig? Ich bekomme also Antwort auf Fragen nach dem Sinn. Und wenn man ehrlich ist, in ruhigen Stunden, ist das ja eine dieser Fragen, die einen besonders immer mal wieder piesacken und umtreiben. Was hat das Ganze für einen Sinn? Ich rache mich hier ab und so weiter. Wer bin ich? Wozu bin ich da auf diesem Planeten? Wir bekommen Antwort auf Fragen der Beziehung zum Mitmenschen, zur Gesellschaft, also die praktischen Fragen der Ethik, was soll ich tun, wie gehe ich um mit meinen Nachbarn. Ich bekomme Antwort auf Fragen der Schuld, wie werde ich mit Schuld fertig. Ich brauche mir Schuld nicht einfach ausreden lassen oder rein auf die Gefühlsebene reduzieren lassen, sondern ich weiß eben, wo ich schuldig geworden bin. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um und wie werde ich damit fertig? Und dann letztlich die Frage nach dem Tod. Was ist der Tod? Was kommt nach dem Tod? Auch hier gibt der christliche Glaube Antworten und ich denke, es sind hilfreiche Antworten. Und wenn Sie selber mit irgendeiner Weltanschauung oder irgendeiner anderen Religion liebäugeln, denke ich, wäre es ganz praktisch, wenn Sie mal diese Liste hier sozusagen als Checkliste anlegen. Das, was Sie glauben oder welcher Weltanschauung Sie anhängen, kann das auf diese Fragen, auf diese Stichworte hier befriedigende Antworten geben. Sie merken, wir kommen so langsam weg vom Theoretischen, vom Wissenschaftstheoretischen, vom Abstrakten, letztlich ins Lebenspraktische. Und die Frage, welche Religion, welcher Glaube trägt, ist eine ganz eminent lebenspraktische Frage. Also letztlich eine Frage, kann ich damit leben? Kann ich damit umgehen? Ich möchte es Ihnen noch ganz kurz nur ein bisschen konkretisieren, damit es nicht so im rein abstrakten und formalen bleibt. Es gibt ein paar Aspekte, wie man nennen könnte, Aspekte des christlichen Weltbildes. Also das sind auch durchaus Sachaussagen, also Wissensaussagen, das muss man einfach wissen, das gehört als Inhalt zum christlichen Glauben. Da gehört also dazu, dass von Gott die Rede ist, dass er Schöpfer ist, dass er Gesetzgeber der Welt ist und dass er interessanterweise die Welt auch erhält. Da würde ich Ihnen jetzt gerne eine Viertelstunde als Physiker was darüber erzählen. Fragen Sie notfalls, wenn Sie das interessiert. Und zwar wird von Gott gesagt, dass er nicht Teil der Schöpfung ist. Also er geht nicht einfach auf in dieser Welt, sondern er ist gegenüber der Schöpfung. Er hat die Welt in Existenz gesetzt. Und ich denke, das kann man auch als Physiker nachvollziehen. Das ist eine Zusatzinformation, die nicht in Konkurrenz steht zu dem, was ich über Urknall und über Elemententstehung weiß. Eine Grundaussage des christlichen Glaubens ist, dass Gott die Menschen geschaffen hat und sie liebt. Nun, Liebe ist ein schwieriger Ausdruck und ist viel mit Emotionen besetzt. Man kann das ganz nüchtern übersetzen. Liebe heißt Wille zur Gemeinschaft. Dieser Gott ist interessiert daran, mit uns Menschen Kontakt zu haben. Fragen Sie mich nicht, warum er das will. Aber er möchte das jedenfalls. Er möchte eine persönliche Beziehung zu jedem Einzelnen haben. Ja, das wird hier ganz nüchtern als Liebe bezeichnet. Und es wird dann als weiteres auch realistisch konstatiert, dass diese Gemeinschaft durch Sünde kaputt gegangen ist. Nun, Sünde ist auch so ein Begriff, der abgenutzt ist. Gemeint ist damit, dass die Zeitgenossen ganz offensichtlich weithin leben, als ob es diesen Gott nicht gibt. Also das, was wir als Autonomie bezeichnen. Und das geht offensichtlich, ohne dass gleich ein Blitz vom Himmel fällt. Ja? Gott lässt offensichtlich diese Freiheit, dass jeder leben kann, wie er will, und dass jeder auch diesen Gott ablehnen kann. Aber das wird ganz ausdrücklich als Sünde, eine Übersetzung heißt Zielverfehlung. Das wird als Zielverfehlung bezeichnet. Also wenn jemand durch sein Leben marschiert ohne Gott, dann ist es aus der Sicht Gottes sozusagen ein Marschieren in die falsche Richtung. Und das ist irgendwo ja auch plausibel. Wenn Gott mich geschaffen hat, dann müsste er ja eigentlich am besten wissen, wie ich funktioniere und wie ich vielleicht auf dieser Welt sinnvoll einzusetzen wäre. Und wenn ich da keine Rückfrage stelle und einfach drauf losmarschiere, wie so ein kleines Kind, ohne nach den Eltern zu gucken, ja, irgendwo hin marschiere, dann geht es in die falsche Richtung. Das ist also hiermit gemeint. Dann ein weiterer Aspekt des christlichen Weltbildes. Gott wurde in Jesus Christus Mensch. Ich weiß nicht, ob Sie das mal gewagt haben, wirklich zu denken. Und nicht nur die üblichen Formulierungen haben, naja, das war einer der vielen Rabbis, das war einer der vielen Propheten, ein großer Mensch, eingereiht so in die Reihe Konfuzius, Buddha, Christus, Mohammed und so weiter. Sondern ob Sie die Aussage mal wenigstens mal probeweise wenigstens für eine wahre Aussage gedacht haben, ob das vielleicht sein könnte, dass hier Gott sich selber sozusagen auf unsere Ebene begibt und damit auch erlebt, was wir für Probleme haben. Dass wir mit Krankheit und mit Elend und mit Tod und mit allem Möglichen, mit Katastrophen konfrontiert sind. Und Gott wurde Mensch und kann von daher das in der Tat mitleiden und mitfühlen und miterleben, um was es da wirklich geht. Und Gott hat dadurch auch wieder die Möglichkeit geschaffen, dass wir aus dieser Gleichgültigkeit, aus dieser Zielverfehlung herauskommen, wenn wir diesen Jesus Christus akzeptieren. Wenn wir akzeptieren, dass er tatsächlich Gott in Menschengestalt ist und dass er Schuld für uns weggenommen hat durch seinen eigenen Tod, den er freiwillig auf sich genommen hat. Gott bietet also an, dass durch diesen Jesus Christus jeder von uns wieder zurückkommen kann in eine personale Beziehung, in einen personalen Kontakt mit Gott. Und der letzte Punkt sozusagen von den Dingen, die man einfach wissen sollte, was zum christlichen Glauben gehört, dass Gott einen Plan mit dieser Welt hat. Ich denke, das muss man heutzutage wirklich betonen, denn wenn wir so die Fernsehnachrichten angucken und die Zeitungen und so, das sieht nicht gerade so aus, als ob es in der Welt in irgendeine erfreuliche Richtung weitergeht. Ja, was man da über Kriege und Katastrophen und Selbstmordattentäter und so weiter liest, das ist ziemlich chaotisch. Trotzdem haben die Christen hier die Hoffnung und halten daran fest, dass Gott einen Plan, und zwar einen guten Plan mit der Welt hat. So wie die Schöpfung jetzt sich uns darbietet, das wäre Blasphemie anzunehmen, dass das letzter Wille Gottes wäre, dass die Welt so aussieht. Nee, Gott möchte die Welt in der Tat in einen Zustand überführen, wo es eben mal keinen Tod und keine Krankheit und keine Kriege und kein Leid gibt. Lesen Sie das allerletzte Buch des Neuen Testaments, da wird es im Einzelnen formuliert. Das heißt, es wird gesagt, das ist die Hoffnung der Christen, dass Gott diese Welt zu einer Vollendung, zu einem Ziel bringen wird. Und es ist davon die Rede, dass da ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen wird. Ich bin mal gespannt, ob es da für Naturwissenschaftler auch noch Arbeit gibt, ob da die Gesetze ganz anders sind oder ähnlich. Aber das sind Spekulationen, da brauchen wir uns also nicht drauf einlassen. Das sind, denke ich, Dinge, die man schlichtweg wissen sollte. Das sind Inhalte des christlichen Glaubens. Und wir sollten uns aber zur Klärung und zur Unterscheidung von vielen anderen Weltanschauungen einen Punkt klar machen, dass im christlichen Weltbild es hier eine Rangfolge gibt. Vorrangig vor diesem Weltbild Wissen, das ich Ihnen gerade vorgeführt habe, ist eine personale Beziehung. Das sollten Sie einfach als Faktum mitnehmen, wenn Sie über den christlichen Glauben nachdenken oder reden. Es geht hier in erster Linie um eine personale Beziehung und in zweiter Linie um Wissen. Der christliche Glaube ist in keiner Weise wissensfeindlich, aber er hat eine Rangfolge. Zunächst möchte Gott, dass wir in eine personale Beziehung mit ihm kommen. Also wenn Sie wollen, in eine Gesprächsbeziehung oder so, wie Sie es aus einer persönlichen Freundschaft oder so kennen. Ja? Und eine Beziehung ist, wenn es gut geht, ja von einem gegenseitigen Vertrauen getragen. Und Vertrauen ist im Grunde der christliche Begriff des Glaubens. Also wenn der Christ von Glaube redet, dann meint er nicht unsicheres Wissen. Ich glaube, mein Zug fährt morgen 11.47 Uhr, ich weiß es aber nicht genau, so ähnlich, ja. Sondern Glaube im christlichen Sinn bedeutet, ich bin eine Vertrauensbeziehung eingegangen mit Gott. Eine Beziehung, die tragfähig ist. Ja, Sie haben vielleicht das Zitat gelesen, das ist von Hans-Jörg Hemminger, der ist Biologe und Weltanschauungsbeauftragter der Württembergischen Landeskirche und sein Bruder ist Physiker. Er sagt, das Evangelium bietet den Menschen nicht ein trostreiches Wissen an, oder ich würde sagen, nicht in erster Linie ein trostreiches Wissen an, sondern eine trostreiche Beziehung. Einen Gott, der den Menschen und ihrer Geschichte in Jesus Christus nahe kommt. Gut, ich möchte zum Abschluss jetzt noch kurz ein paar Modelle durchgehen. Ja, wie können wir jetzt also Wissen und Glaube zuordnen? Ich denke, es wurde schon deutlich, auch die Naturwissenschaften haben einen Aspekt des Glaubens. Das war diese thematische, diese dritte Dimension. Und umgekehrt zu einem Glauben, etwa zum christlichen Glauben, gehört auch ein gewisses Wissen. Da geht es um gewisse Fakten, die man zur Kenntnis nehmen kann und die nicht einfach im Widerspruch zu anderen Dingen stehen müssen. Ja, da gibt's zum einen, das habe ich im Grunde schon besprochen, das Verdrängungsmodell, das also behauptet, die fortschreitende Wissenschaft verdrängt den Glauben an Gott. Ich denke, das haben wir genügend ausführlich besprochen, dass das also kein angemessenes Modell ist, da die Wissenschaften eben genau nicht die gesamte Wirklichkeit überdecken können. Das Lückenmodell haben wir auch schon angesprochen. Der Glaube an Gott hat seinen Platz dort, wo Lücken in unserem Wissen sind. Das ist ein jämmerlicher Gott. Das ist ein Lückenbüßer Gott, der immer mal wieder überflüssig wird. Das ist kein vernünftiges Modell. Es gibt dann das sogenannte Entflechtungsmodell. Wissenschaft und Glaube sind zwei unterschiedliche, eigenständige Bereiche. Das wird auch heute von der Theologie noch sehr intensiv vertreten. Ist einerseits verständlich, im Glaube geht es um andere Begriffe als in der Wissenschaft, aber diese Trennung hat eben leider dazu geführt, dass heutzutage eine ziemlich ausgesprochene Sprachlosigkeit herrscht zwischen christlichem Glauben und den Wissenschaften. Und ich denke, das Entflechtungsmodell ist eben insofern nicht tragfähig, weil unter anderem es um die Naturwirklichkeit geht. Und da werden sowohl wissenschaftliche Aussagen gemacht, wie Aussagen von Gott her, als dem Schöpfer und Erhalter der Welt. Das heißt, da gibt es Überschneidungen, da funktioniert diese Entflechtung nicht. Und ich halte dieses Modell für ein ganz großes Unglück eben und als Ursache für die Sprachlosigkeit heutzutage. Ich denke, das ist ein Modell, das man überwinden sollte. Ich denke, aus dem bisher Gesagten bietet sich eigentlich an ein sogenanntes Komplementaritätsmodell. Wissenschaft und Glaube machen komplementäre Aussagen über die Wirklichkeit. Komplementär können Sie zunächst einfach übersetzen als ergänzend. Also nicht da, wo die Wissenschaft aufhört, fängt der Glaube an oder solche Dinge, sondern es sind unterschiedliche Aspekte. Die Wissenschaft sagt, wie und wie die Dinge funktionieren, und vom Glauben her bekommen wir Antworten, warum, wozu, Sinnfragen, und alle die Dinge werden hier angesprochen. Und ich denke, das kann sich in sehr guter Weise ergänzen. Wo es Reibungspunkte gibt, habe ich am Anfang ein paar erwähnt, da muss man nachdenken, muss man sich zusammensetzen, muss man überlegen, wo die Schwierigkeiten sind. Ich persönlich denke, wenn Gott Schöpfer der Welt ist und wenn Gott uns das Alte und Neue Testament gegeben hat, dann dürfen da im Prinzip keine Schwierigkeiten, keine Widersprüche auftreten. Wenn doch, dann haben wir entweder in der Naturwissenschaft was falsch gemacht oder haben wir was falsch interpretiert im Alten und Neuen Testament oder beides. Und dann muss man nachdenken und arbeiten. Als letztes Modell möchte ich nennen ein Einbettungsmodell. Das ist ähnlich, das sagt, und das liegt mir sehr nahe eigentlich, der Glaube ist eigentlich so etwas wie eine umfassende Grundbeziehung. Und in diese Grundbeziehung, eben eine personale Beziehung, da sind dann die Bereiche der Wissenschaft einfach mit eingebettet. Das möchte ich in einer Grafik zum Schluss nochmal vorstellen. Da sehen Sie nochmal das Modellschema, ein bisschen verkürzt, da war rechts noch der Adressat. Das ist der Bereich des Wissens. Ja, der Mensch macht sich über im allgemeinsten Fall über Gott und die Welt Gedanken und bekommt ein Weltbild. Er hat ein Weltbild. Für den Christen sieht die Sache so aus, dass das Primäre nicht diese Wissensbeziehung ist, dass ich also einfach zu den Naturwissenschaften noch andere Informationen mir dazu hole, sondern für den Christen ist das Primäre, dass ich in so eine Zweierbeziehung reinkomme. Da behaupten die Christen, da gibt es einen Gott, der redet, also nicht so ein stummer Ölgötze wie im Völkerkundemuseum, sondern ein Gott, der redet. Und wenn es gut geht, lasse ich mich anreden und reagiere drauf und komme, wenn es gut geht, in eine Vertrauensbeziehung, von der habe ich vorhin geredet. Und von dieser Vertrauensbeziehung aus kann ich dann ungeniert in der Welt des Wissens agieren. Ja, kann ich mit Gelassenheit Naturwissenschaft treiben, Theologie treiben, Ingenieurwissenschaften treiben und so weiter. Mich schmeißt es dann auch nicht aus der Bahn, wenn sich mal ein wissenschaftliches Modell total ändert. Ja, wenn eine neue Kosmologie sagt, die Welt ist vielleicht doch unendlich und nicht nur 13,7 Milliarden Jahre alt, gut, das nehme ich dann interessiert zur Kenntnis. Ja, das ist ja nicht meine Existenzgrundlage. Gerade die Materialisten anfangs des 20. Jahrhunderts, die hatten Materialismus, also Materie, was naturwissenschaftlich beschrieben ist, als Existenzgrundlage. Und da gibt es dramatische Geschichten, wie denen sozusagen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, als man nun eben neue Dinge über die Spaltung des Atoms und über Endlichkeit der Sterne und so weiter lernte. Die hatten da Schwierigkeiten. Ein Christ findet seine Existenzgrundlage hier. Und wenn es gut geht, wächst hier eine Vertrauensbeziehung, so wie es im guten Fall im Zwischenmenschlichen ja auch wird es erleben können. Und von dieser Beziehung aus kann ich dann auch Änderungen des Weltbilds sozusagen gut verkraften und mit Interesse vielleicht selber daran mitarbeiten und mitforschen. Ja, das ist für mich in gewisser Weise so die Quintessenz, wie Glaube und Wissen zusammengehen könnten, jedenfalls ist es so im christlichen Glauben, vorrangig die Beziehung, die personale Beziehung und an zweiter Stelle, aber keineswegs unwichtig, die Produktion von Wissen und von Weltbild. Ich zitiere ihn zum Schluss nochmal, Hemminger, nochmal vollständig. Ich denke, das eignet sich auch als Schlusswort. Das Evangelium bietet den Menschen nicht ein trostreiches Wissen an, sondern eine trostreiche Beziehung. Einen Gott, der den Menschen und ihrer Geschichte in Jesus Christus nahe kommt. Der letzte Sinn des eigenen Lebens und der Gang der Weltgeschichte werden nicht, oder ich möchte sagen, im Moment wohl nicht enträtselt, aber es wird behauptet, man könne auf allen dunklen Wegen die Hand in die Hand eines Vaters legen. Das ist dieses personale Angebot. Gott selbst gehe in Christus alle Wege dieser Welt mit und er werde sie zu einem guten Ziel führen. Nun, das muss man selber ausprobieren, das kann ich nicht vom Katheder Ihnen aus beweisen. Hier sind wir im Bereich des Lebenspraktischen, ja. Aber jeder Wissenschaftler, wenn er sein Labor zumacht und heimgeht zu seiner Familie und so weiter, wechselt in dieses Lebenspraktische. Also das ist schon im Zwischenmenschlichen eine Selbstverständlichkeit. Und in Fragen des Glaubens, denke ich, gibt es sehr viele Parallelen zum Personalen. Und wenn Sie in die Richtung nachdenken, testen Sie mal, wie gesagt, ob diese Grundfragen, die ich Ihnen vorhin aufgelistet habe, ob die in ihrem persönlichen Glauben eine befriedigende Antwort finden. Ich denke, der christliche Glaube ist angetan dazu, auf einen Weg zu kommen, wo man auf diese Fragen wirklich eine lebensfähige, eine lebbare Antwort bekommen kann. Gut, vielen Dank, Sie haben lange zugehört und ich danke Ihnen dafür.